ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Im Studio ist Jens Wolters. Hallo. Das ist die Stimme von Julian Sengelmann, unserem heutigen SWR 1 Leute-Gast. Du bist Sprecher, auch Sänger. Du standst als Schauspieler vor der Kamera. Evangelischer Pastor bist du auch. Setzt du da, wenn wir über die Kraft der Stimme sprechen, setzt du da deine Stimme jedes Mal anders ein?
Ja, weil das ja ganz Setting-abhängig ist. Ne? Also wenn wir sitzen, für alle, die uns jetzt hören, wir sitzen in so einem Studio und wir haben zwei ganz schöne Mikros vor uns. Und da kann man dann mit seiner Stimme so ganz schön rangehen und kann so ganz warm und nah. So, aber wenn du Theater spielst, musst du natürlich ganz anders sprechen oder auf der Kanzel eben auch. Auf der Kanzel musst du, also nichts von dem, was ich sage, ist normativ, so das ist meine Erfahrung. Ja. Ne? Auf der Kanzel geht es mir ganz häufig so, dass wir als Pastorinnen und Pastoren so eine ererbte, ganz merkwürdige Sprache haben und auch so einen ganz komischen Stimmansatz haben und sowas. Ne?
Auch einen ganz anderen Umgang mit dem Mikrofon.
Wirklich, ist absurd. Ne? Da stehen wir da ganz häufig auf der Kanzel und dann reden wir in so einer komischen Sprache, herzliche Einladung zum Kirchencafé. Und ich denke immer so, ey, wenn mich jemand so einlädt, dann komme ich halt auf gar keinen Fall. Ne? So, das versuche ich wirklich aufzubrechen und auch Kolleginnen und Kollegen dann immer irgendwie, wenn die das denn möchten, so Tipps zu geben, was man eigentlich anders machen kann. Und auch aus meiner Zeit im Theater nehme ich irgendwie Dinge mit für den Stimmensitz und so. Also je nach Szenario ist die Stimme ganz anders. Und es wäre auch furchtbar, wenn ich zu Hause mit meiner Tochter so sprechen würde, wie ich zum Beispiel als Station Voice spreche. Ne? Dann würde ich mir auch eine reinhauen, auf jeden Fall.
Das stimmt, obwohl die Ansagen wären ganz klar dann zumindest.
Ja.
Also ganz klar.
Das heißt nicht, dass ich das befolgen würde, aber...
Richtig. Bist du dann stimmlich am einfühlsamsten als Sänger?
Nee. Nee, ich glaube, ich bin... In jeder Situation einfühlsam. Also wie gesagt, weil ich glaube, mittlerweile zu wissen, was das Setting braucht. Wenn man singt, passiert ja nochmal was anderes. Ne? Also dann kommt deine Stimme, ist ja nur eins von vielen Instrumenten, die dazukommt. Also da geht es um eine andere Form von Harmonie. So, was ich immer will, ist mit meiner Stimme Resonanz erzeugen. Ne? Also soll ein Raum aufgemacht werden, in dem sich Menschen irgendwie wohlfühlen können. Aber bei Musik ist es das Zusammenspiel der unterschiedlichen Instrumente, was Harmonie macht, und da bin ich nur eins von vielen.
Welche Bedeutung hat Radio für dich?
Ich liebe Radio. Ich sage das nicht, weil ich jetzt die neue SWR1
Station bin. Nicht so abgesprochen.
Sondern ist es wirklich solche. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Radio eine intime Beziehung zu den Hörerinnen und Hörern hat. Ne? Also Radio ist häufig das Erste, was du irgendwie hörst, wenn du mit noch niemandem gesprochen hast, ob es auf dem Weg zur Arbeit ist oder ob es in der Küche ist und du machst dein Radio an. Radio hat was ganz, ganz Vertrautes und auch Vertrauensvolles, und das finde ich ganz schön. Also ich glaube, dass es eine Beziehung gibt bei Hörenden zu den Menschen, die, ohne dass du sie siehst, mit dir sprechen, während du in deiner Unterwäsche morgens Kaffee machst. Das ist, glaube ich, was.
Das stimmt. Und ja, es regt halt auch so die Fantasie an. Also ich weiß, dass ich auch regelrecht angefixt war von den Stimmen im Radio in meiner Kindheit. Und dann gab es einen DJ, der dann da die Hitparade verkündet hat oder moderiert hat. Und den habe ich dann, also ich hatte immer eine Vorstellung, wie der Mann wohl aussieht. Und dann habe ich den mal auf einer Messe gesehen. Da hatte der so einen riesen Cowboyhut auf und ich war leicht entsetzt, muss man sagen.
Mit riesen Cowboyhut ist doch sensationell.
Ja, hatte ich aber nicht erwartet. So, ja. Ich hatte irgendwie was für mich Cooleres irgendwie erwartet. Und das, das merke ich dann halt auch so, wenn du dann die Gesichter zu den Stimmen siehst, ist das dann, manchmal wird dir so ein bisschen was geraubt, manchmal denkst du auch so, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Dieses Spielen finde ich dann natürlich auch stark.
Das ist ein bisschen wie Bücher, die verfilmt werden später. Mhm. Du hast dir beim Lesen das ganz anders vorgestellt und so. Dann siehst du auf einmal den Film, denkst aber, das Hogwarts sieht doch anders aus eigentlich.
Ja. Das stimmt. Deine Stimme in deinem Leben, dass die dir so wichtig ist oder dass sie besonders ist, dass du damit so vielfältig spielen kannst, wann hast du das gemerkt?
Ich habe ganz früh angefangen, synchron zu machen. Also damals wirklich mit meiner nächstälteren Schwester, wir sind vier Geschwister, mit meiner nächstälteren Schwester Sophia, kannten wir eine Synchronstudio-Besitzerin. Und nicht, weil wir besonders gut sprechen konnten, sondern weil wir uns länger konzentrieren konnten, hat sie uns dann irgendwie mit 6 dazugeholt und seitdem mache ich das.
Ja. Du hast ein bisschen Musik auch mitgebracht, was ich ganz gut finde. Songs, die in deinem Leben eine größere oder vielleicht auch intensivere Bedeutung haben. To Be With You von Mr. Big. Ich habe mich schon mal gefragt, wenn eine deutsche Band Herr Groß heißen würde, hätte die, glaube ich, wenig Erfolg. Der Song ist jetzt so, ich sag mal, Lagerfeuerballade. Vielleicht sagen einige auch Schnulze. Was hat der Song dir angetan?
Alles. Der Song hat wirklich, also ich kann gar nicht genug in Worte fassen, wie sehr dieser Song mich geprägt hat. Das war meine erste Single, die ich mir damals auf CD gekauft habe. Da gab es eine große Kette, die hieß WOM, World of Music in Hamburg am Jungfernstieg, und die habe ich mir von meinem Taschengeld als allererstes das gekauft. Und es hat mich total geprägt. Auch der Kitsch darin hat mich geprägt. Dieses Gitarrensolo von Paul Gilbert, wahnsinnig. Der Sänger Eric Martin, unglaublich, also eine Wahnsinnsband. Ich bin dann verfallen und habe dann die Tapes rauf und runter gehört. Und als wir später geheiratet haben, meine Frau und ich, nicht Eric Martin und ich, habe ich wirklich kurz überlegt, weil man bei diesem Gitarristen Paul Gilbert, kann man per Zoom-Call, kann man Gitarrenstunden buchen. Für einen totalen Schnapper. Und da war ich wirklich so, dass ich dachte, ich beam den in die Kirche, wie er dann das Lied spielt und die Gäste müssen singen und so. Und dann war zwischendurch kurz die Überlegung, ob mein Kumpel Johannes Oerding das singt oder so. Mhm. Aber es ist dann alles so nicht gekommen. Es war dann der Abschlusstanz auf unserer Hochzeit. Und ich liebe das Lied.
Musik spielt in deinem Leben eine ziemlich wichtige Rolle, nämlich welche? Musik ist was für dich?
Ich habe das eben schon mal gesagt, Musik ist alles. Also ich finde, Musik ist für mich nach wie vor das größte Wunder, was ich mir vorstellen kann. Ich weiß nicht, für alle, die selber Musik machen, die Tage, an denen ich das schaffe, selber Songs zu schreiben, sind durch die Vielfalt dessen, was ich alles so tue, begrenzt. Aber ich finde, für mich ist es wirklich ein Wunder, wenn ich mir die Zeit nehme, Musik zu schreiben und 5 Stunden sind vergangen, ich weiß gar nicht, was passiert ist, und da ist so ein Song rausgekommen. So, das finde ich wundervoll. Oder auch Songs, die man selber geschrieben hat, die dann andere Leute singen. So, ich kriege dann so Aufnahmen zugeschickt von Chören, die Songs von mir singen. Mich berührt das so doll. Ich finde das so Musiken sind, das ist super cheesy, aber es gibt den Soundtrack des Lebens. Das ist einfach so. Also, ne, Songs, die ich verbinde mit ganz besonderen Situationen. Als mein Vater gestorben ist, haben wir This is the First Day of My Life gehört von Connor hier von Bright Eyes. Ne? Und solche Songs gibt es ganz viel in meinem Leben. Ich identifiziere die schönsten Momente mit Musik. Musik ist für mich ein Wunder.
Setzt du dich auch so hin, also das klang jetzt gerade so, wenn du dich hinsetzt und Musik machst, dann kommt am Ende auch immer ein Song raus, einfach nur so?
Eigentlich ja. Also ich habe dann Bock, einen Song zu machen. So, ich bin dann im Flow. Ich habe dann einfach Bock. Ich fange irgendwas an zu dudeln. Ich setze mich nie hin, um was zu schreiben. Ich setze mich hin und fange was zu dudeln, aber am Ende kommt ein Song dabei raus.
Und wie machst du das, wenn du einen ganz guten Lauf hast? Das heißt, Aufnahmegerät raus und aufzeichnen?
Genau,
schreibst du es auf?
Genau, ich habe ein Studio zu Hause und das ist immer verkabelt. Das heißt, weil Songs schreiben ist, das hat Lenny Kravitz mal gesagt, Songs schreiben ist ein bisschen wie Fotografie machen auf Safari. So, du liegst da die ganze Zeit, es passiert gar nichts, und in dem Moment, in dem du die Kamera wegtust, kommt ein Nashorn oder sowas. Ne? Und Songschreiben, du musst alles verkabelt haben, damit Kreativität schnell aufgezeichnet werden kann.
Und das heißt, damit dir nichts entgeht, genau. Bist du immer aufnahmebereit.
Genau.
Okay, was ist es bei dir, lieber Musik machen als Musik hören dann?
Oh, kann ich gar nicht sagen. Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also, wie gesagt, Musik hören ist der Soundtrack meines Lebens. Ist nicht Musik von mir, sondern natürlich Musik von anderen. Wie vermessen wäre das?
Das sind nur Songs.
Zu den wichtigsten Sachen habe ich was geschrieben. Deswegen, also ich identifiziere die schönsten Momente meines Lebens mit Musiken anderer Menschen. Aber Musik machen ist schon auch was Tolles. Also auch mit meiner Band zusammen zu spielen oder eben Resonanz. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, Resonanz ist ganz wichtig. Atmosphäre und Resonanz sind die beiden großen Themen in meinem Leben. Und Resonanz zu erzeugen mit der Musik, die man macht, ist ganz toll.
Du hast es auch studiert.
Ich habe Popmusik studiert in Mannheim, ja, an der Popakademie,
genau.
Und in Hamburg an der Musikhochschule habe ich den Popkurs gemacht. Ja.
Das klingt immer so, wenn man das hört, ich habe Musik studiert, dann klingt das immer sehr trocken und theoretisch.
Genau, ich habe auch nicht Musik studiert, ich habe Popmusik studiert. Das ist das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall.
Und das klingt noch absurder eigentlich. Das
stimmt eigentlich.
Ja. Aber so ist es ja nicht. Sondern das
nee,
ist
gar
halt
nicht.
Ganz viel, also nicht nur hinterm Tisch klemmen und irgendwie hören, was da vorne zum Besten gegeben wird, sondern das ist ganz viel Musik machen.
Genau, darum geht es am meisten. Ne? Musik machen, Netzwerke schaffen, mit anderen Leuten Schwingung finden und sich austauschen und spinnen. Also das finde ich ja so schön. Ne? Wir dürfen ja echt gar nicht so richtig viel spinnen, aber da wird dir eine Bühne gegeben zum Spinnen. Das ist toll.
Welche Erinnerungen hast du an die Popakademie in Mannheim?
Die absurdesten und die besten. Wie spät ist es jetzt? Welche Geschichten kann ich erzählen?
Alle.
Also,
hau raus.
Also erstmal ist das ein ganz toller Ort gewesen. Wir haben da damals als gesamte Band, Feinkost hieß meine alte Band, wir haben alle da studiert. Und dann war es schon immer dieses, man fährt aus Hamburg dann mit so einem kleinen Tourbus, fährt man dahin. Das dauert ewig schon. Also hast du schon im Bus, hast du schon so Quality Time miteinander, du kommst nicht weg voneinander. Und dann bist du da und dann, wie gesagt, also es gibt da eine große Bühne und es gibt ganz viele Workshop-Räume und es gibt unendlich viel Equipment und Menschen, die dir Dinge organisieren, so damit du dich wirklich ausprobieren kannst. Und dann gibt es da irgendwie in-house große Konzerte, im Jungbusch ist das da in Mannheim. Ich habe die wundervolle Erinnerung dran und dann wird viel getrunken, sehr viel getrunken und sehr viel Musik gemacht. Das ist ziemlich cool.
Wir haben, glaube ich, genau, wir haben noch einen Song von dir, Come on Eileen, Dexys Midnight Runners. Welche Erinnerung?
Vor allem die, also ich kenne den Song ganz lange schon und mag den ganz lange schon. Den Sänger finde ich so wahnsinnig cool. Dann kann ich klug scheißen. Das ist ja dieses dumm, dumm, dumm. Das hat er geklaut von It's Not Unusual von Tom Jones. Da fand ich immer geil. Ach, so funktioniert, so darf man Popkultur als Zitationskultur sehen. Und dann ist aber das Schönste, meine Tochter und ich tanzen dazu immer.
Julian Sengelmann ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Relativ frisch noch die neue Stimme von SWR1 Baden-Württemberg. Du hast gerade gesagt, klingt irgendwie komisch, wenn du hier im Studio sitzt und deine Stimme hörst.
Ist absolut so. Ich habe mich natürlich über die Jahre daran gewöhnt, meine Stimme irgendwo zu hören. Aber jetzt hier zu sitzen in dem großen Gebäude mit dir und dann läuft er als Dinger, das ist witzig auf jeden Fall.
Das ist nicht dein Hauptjob. Wie würdest du dich, wenn du dich mir vorstellst und sagst, was du tust, wie würdest du dich vorstellen?
Blendender Blender.
Ich bin Blender.
Das glaube ich nicht. Es ist wirklich, ich kriege die Frage ja häufig gestellt, es ist immer das, was ich gerade am meisten mache, das ist auch das, was oben auf ist bei mir. Ich glaube, die einzige Superpower, die ich habe, ist so in sehr kurzer Zeit von einem Beruf zum nächsten zu switchen. Und es ist aber auch so, also sage ich ganz ehrlich, ne, es gab eine Zeit, da habe ich hatte ich keine Energie mehr dafür zu erzählen, oh, ich bin Pfarrer, ne, oder ich bin Fernsehmoderator oder so, weil natürlich gerade auf Partys, das ist der Moment, wo sich Leute nicht dazu verhalten können, dass man bei der Kirche ist, kommen die dann und wollen dann natürlich über Gott und die Welt sprechen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man dann energetisch keine Kapazität mehr hat, habe ich mir zwischendurch angewöhnt. Ich habe immer erzählt, ich wäre Delfintherapeut. Was auch sehr witzig war. Und dann gab es immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin Delfintherapeut, also ich helfe traumatisierten Delfinen oder ich helfe traumatisierten Menschen mit Hilfe von Delfinen. Es war eine witzige Geschichte. Aber ich erzähle schon immer, eigentlich, ich habe 6 Berufe. Ja.
Aber du müsstest ja für den, also wenn ich dich jetzt kennenlerne und du erzählst mir einen von Delfinen, dann müsstest du ja auch so einen Grundstock an Wissen zumindest haben zu den Tieren.
Ich könnte
dir ganz schwierige Fragen stellen.
Ja, absolut. Ich könnte irgendwas drauf antworten. Ja. Nichts davon wäre wahr. Mein Wissen über Fische an sich, also über Säugetiere, kommt aus Free Willy, den ich in der 6. Klasse gesehen habe. Also ich weiß wirklich gar nichts. Aber immer die Leute, die mich gefragt haben, waren ja immer betrunken. Deswegen, die wussten ja auch nichts. Ja.
Okay. Also es gibt dann keinen Job, keine Tätigkeit Nummer 1 bei dir.
Also ich bin schon sehr gerne evangelischer Pfarrer. Das bin ich schon wirklich, wirklich sehr gerne. Aber ich bin genauso gerne Musiker und so. Ich habe nur das Gefühl, mit der Entscheidung, evangelischer Pfarrer zu sein, geht man noch ein anderes Versprechen in eine andere Dimension ein, als Musiker zu sein. Oder so. Also genau, das ist schon, Menschen vertrauen mir in dem Kontext ihre Liebsten an und die Menschen, die im Sterben liegen, vertrauen die mir an, die vertrauen mir ihre Sorgen an. Das ist schon nochmal ein anderes Commitment, so. Also ich bin vermutlich, wenn man mich wirklich festnageln würde, bin ich in erster Linie evangelischer Pfarrer.
Will ich gar nicht. Ich wollte es nur mal so ein bisschen entlocken, weil diesen blendenden Blender, damit tust du ja auch vieles so ab, ne? Dass du halt Sachen überdurchschnittlich gut kannst, besser kannst als viele andere.
Ja, aber das ist, um es ernsthaft zu sagen, ich zum einen diese 6 Dinge, 6 Berufe, die ich habe, kann ich wirklich, und das meine ich nicht gönnerhaft oder sowas, die kann ich nur machen, weil ich Menschen um mich habe, die das mittragen. Also ich wäre nicht Pfarrer geworden, hätte ich nicht einen Freund und späteren Doktorvater gehabt, der das ganz doll mitgetragen hätte. Und der selber Musiker ist, der gesagt hat, ich weiß, wie sich das anfühlt, auf Tour zu sein und parallel irgendwie für irgendeine Griechisch-Seminararbeit zu lernen. Also was hätte es denen nicht gegeben, hätte ich mit 1000%iger Sicherheit mein Studium nicht zu Ende gemacht. Gäbe es meine Frau nicht, die mein Leben strukturiert und organisiert und sich um unsere Tochter kümmert, könnte ich das alles nicht machen. Also ich habe in jedem Feld Verbündete, die das möglich machen. So, und wirklich, deswegen, nochmal, meine Superpower ist, ich kann in einen Moment reinkommen und dann da ganz gut sein. Aber dass das überhaupt möglich ist, machen andere Leute möglich, nicht ich.
Die Schauspielerei, hast du die so ein bisschen hinten angestellt? Also ich habe mir nur mal so rausgeschrieben, wo du überall aufgetaucht bist. Türkisch für Anfänger, Großstadtrevier, Löwenzahn, Adelheid und ihre Mörder, Inga Lindström-Verfilmungen und auch da wäre die Liste noch sehr viel länger zu führen. Aber das ist dann besonders zeitraubend?
Genau, also ich spiele eigentlich nicht mehr, weil ich das organisationsseitig nicht leisten kann. Also ne, dann fährst du irgendwo hin, dann bist du 3 Monate oder bist auf einmal ein halbes Jahr am Theater. Das geht dann nicht mehr für mich. So. Und, Und ich hatte da einen guten Run, auch da nochmal, ne, als Schauspielerin und Schauspieler, hast, da gibt es so viele Leute, die so viel mehr Talent haben als ich, aber einfach, da musst du so viel Glück haben. Ne? Und ich habe da gar nicht mehr den Drive zu. Dass, also so, ich habe das einfach nicht mehr. Ich hatte so viel Glück und habe so viel spielen dürfen und habe die Sehnsucht danach nicht mehr so. Und dann finde ich, wenn man eine Sehnsucht nicht mehr hat, muss man auch anderen Leuten nicht den Platz wegnehmen oder seine eigene Zeit dann verschenken an was man eigentlich nicht braucht.
Ja, du hast ja auch eine bunte Tüte mit 6 Berufen.
Ja.
Berufliche Wünsche, gibt es die trotzdem noch bei dir?
Berufliche Wünsche gibt es eigentlich, also es wäre toll, wenn es so weiterginge und ich weiterhin so viel Freiheit hätte. Ne? Und auch, also auch die Kirche, muss man auch mal sagen, meine Kirche, die Nordkirche, zu der ich gehöre, macht da ganz viel mit einfach. Ne? Die lässt mir ganz viel Freiheit, weil die wissen, ach so, wenn wir den jetzt beschränken, dann wird er sagen, nö, dann halt nicht. Mhm. Deswegen, da bin ich total dankbar für. Also ich bin für meine Berufe sehr dankbar. Was ich gerne wirklich, und das ist auch sehr, sehr pastoral, so meine ich das aber auch in echt, ich würde gerne ein bisschen gnädiger mit mir selbst sein. Ich würde gerne sagen, ich bin mehr als, also ich muss gar nicht 6 Berufe haben, so, ich bin schon genug. Ne? Das ist das, was wir die Rechtfertigungslehre nennen. Also das immer wieder einzuüben, zu sagen, ey, ich habe genug und ich bin genug, das ist eine Meditationsübung für mich. Ne?
Wir kommen jetzt in S-Wahns Leute zur Musik unseres Gastes, Julian Sengelmann. Wann hat's bei dir so mit Komponieren und Songschreiben angefangen?
Ich weiß, dass ich den allerersten Song geschrieben habe, als ich im Krankenhaus lag mit 13. Da lag ich 2 Wochen im Krankenhaus und weil ich bei den Pfadfindern war, bei den sogenannten bündischen Pfadfindern.
Was also ist selbst, da passiert?
Selbst im Krankenhaus oder beim Pfadfindern?
Ja, dass du von den Pfadfindern ins Krankenhaus kamst.
Ich bin nicht von den Pfadfindern, aber bei den Pfadfindern habe ich angefangen, so Schrammelgitarre zu spielen. So, ne, bündische Pfadfinder, selbstgenähtes Zelt, selbstgenähter Rucksack und mit den 10 besten Freunden für 3 Mark am Tag durch Europa wandern. So, und dann hat jeder so ein bisschen Schrammelgitarre gespielt, ich eben auch, und dann lag ich da im Krankenhaus und dann hat meine Mutter mir zum Leidwesen aller anderen Menschen im Krankenhaus meine Gitarre ans Bett gebracht und da habe ich den ersten Song geschrieben, einen super melancholischen. Ich war im Krankenhaus und hatte noch den ersten Liebeskummer und da dachte ich, das ist aber ein tolles Ventil. Und alle anderen dachten, meine Güte, hoffentlich macht er das nicht beruflich. Ja.
Ach, hat sich aber dann doch so ergeben. wenn du schon sagst Ventil, das heißt Musik machen, Songs schreiben, sich auszudenken, hat welche Wirkung bei dir?
Ich finde das so doof, wenn Musikerinnen und Musiker sagen, das wäre für sie Therapie. Ja. Aber es ist ja irgendwie so. Ne? Also mein Leben funktioniert, glaube ich, häufig so, dass ich Formulierung finden muss ich muss Dinge zusammenfassen können für Gefühle, die ich habe oder für Kontexte, die so sind. Und Songs musst du in 3:30 oder heute 2:30 musst du auf den Punkt bringen, was gerade los ist bei dir. Und das ist schon toll. Also in der Verknappung liegt ja ein Reiz auch. Und dann das... Also wenn du es schaffst, Text und Musik zusammenzubringen, so dass das Resonanz erzeugt, ist das wundervoll.
2:30, 3:30, das ist ja auch schon oldschool.
Ja, musst absolut. Du
mittlerweile bei TikTok nicht irgendwie...
Ey, wir sind ältere Herren, was willst du machen?
Ja. Musst du da nicht schon schneller auf die 12 kommen?
Aber deswegen laufe ich nicht bei TikTok. Ja.
Okay. Früher warst du mit einer Band unterwegs, Feinkost, hast du eben schon angesprochen. Jetzt Solo, heißt nicht, dass du keine Musiker mehr um dich rum hast. Aber was ist passiert? Bist du nicht so der musikalische Teamplayer oder...
Doch, Feinkost war so eine, was Musiker gerne sagen, eine Band-Band. Also wir waren richtig so gleichberechtigt, alle bandmäßig. Und dann haben wir das lange gemacht und waren, wie wir gesagt haben, die bekannteste unbekannte Band der Welt. Also wir waren bei Inas Nacht und in den Charts und haben dann irgendwie die Enjoy Star Show gespielt und in Kamerun und in Japan. Also wir waren richtig viel unterwegs. Es war toll, aber alles hat seine Zeit. Und das war dann eben auch vorbei, weil wir alle unterschiedliche Vorstellungen hatten. Und dann hab ich Leuten aus der Band gesagt, ich mache auf jeden Fall weiter Musik. Unter meinem Namen, wenn ihr bei mir spielen wollt, voll gerne. Ich liebe euch alle sehr. Ich bezahle euch dann fair und dann gucken wir mal. Und es ist aber so, das Live-Geschäft ist spätestens in der Pandemie echt kaputt gegangen. Und wenn du heute, gehst du gerne auf Konzerte?
Ja, aber zu wenig.
Genau, man geht einfach zu wenig auf Konzerte, weil das alles große Investitionen sind. Ne? Und kleine Clubs sterben leider echt aus. Also in Hamburg, wo ich herkomme, ist das auch so. Und deswegen ist die Anzahl der Konzerte, die ich mit meinen geliebten Bandjungs spiele, kleiner geworden. Nicht, weil ich die nicht wahnsinnig gerne hätte, sondern weil die Umstände schwieriger geworden sind.
Für wen machst du Musik?
Für mich selber in echt.
Nee, also ich frag,
du meinst so zielgruppenmäßig?
Ja, ich frage aus dem Grund, also ich glaube nicht, dass du dir jetzt irgendwie die 14- bis 29-Jährigen bewusst aussuchst, aber wenn ich Konzerte von dir sehe oder Auftritte von dir sehe, dann sehe ich, vielleicht bilde ich es mir das auch ein, könntest du mir jetzt gerne widersprechen, so schmachtende Frauen- und Mädchenblicke, viel häufiger als Jungs.
Also ich mache, sind alle Menschen willkommen auf meinen Konzerten. Herzliche Einladung. Ich kann dazu nichts sagen. Okay, gut. Ich mache Konzerte für Menschen, die gerne über Texte nachdenken und die gerne schöne Atmosphären haben und gerne laut singen und tanzen und und Gedanken versunken in der Musik sind.
Vielleicht sind das eher.
Vielleicht sind es die, vielleicht auch nicht.
Absolut. Ja. Was machst du selber bei deiner Musik? Also du spielst Gitarre, hast du mir schon andeutungsweise gesagt. Andere Instrumente noch?
Also ich spiele Klavier, ich spiele Gitarre, ich produziere ganz viel vor und habe dann aber zwei Jungs, mit denen ich das mache. Genau, ich schreibe, ich singe, das sind so die Sachen, die ich mache.
Wir hören jetzt gleich einen Song von dir. Paris ist aus 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, das ist von meinem letzten Album 13. Das neue Album heißt Hoffnung. Paris in aller Kürze. Ich weiß nicht, wer von den Hörenden und Guckenden mal in Paris war. Ich war mal da mit meiner damaligen Freundin. Und wir fanden es furchtbar. Ich verstehe nichts von Kunst. Ich war geiziger, als dass ich romantisch gewesen wäre. Das heißt, wir hatten ein winzig kleines Hotelzimmer. Es war alles. Wir hatten so Rigipswände und man lernt sich dann ja doch nochmal neu kennen, wenn man frisch verliebt ist und die Toilette eigentlich keine Tür hat und so. Und dann sind wir da immer rumgelaufen und alles in jede Touristenfalle getrappt und fanden es beide furchtbar. Und sie ist nicht mehr meine Freundin. Sie ist jetzt meine Frau.
Der Musiker und Autor Julian Sengelmann ist auch evangelischer Pastor. Und ich habe gelesen, dass du eher aus Protest zur Kirche gefunden hast. Wie war das denn genau?
Protestant. Ich habe ja eben ganz kurz schon gesagt, bei den Pfadfindern. Mhm. Ich war bei den Pfadfindern. Wir sind gar keine großkirchlich geprägte Familie gewesen. Wir sind das, was ich gerne U-Boot-Christinnen nenne. Also wir sind abgetaucht das ganze Jahr über, zu Weihnachten in die Kirche geschwommen, okay, aufgetaucht, wieder abgetaucht, dann waren wir das Jahr weg. Ne? Also so, bin das Jüngste von vier Kindern und meine großen Geschwister, bis auf meine nächstältere Schwester, haben mit Kirche eigentlich nicht so richtig zu tun gehabt. Und da war ich bei diesen Pfadfindern, die eben bündisch waren, also nicht kirchlich geprägt. Und die haben immer gesagt, wenn jemand was ganz laut skandiert, wenn jemand ganz lautstark eine Meinung vertritt, dann musst du das selber, du musst das erforschen, du musst das rausfinden, du musst das hinterfragen. Und ich so, okay, wie man das als Zwölfjähriger dann so eingetrichtert gekriegt. Und dann haben die leider den Fehler gemacht, dass sie ganz laut gegen die Kirche gewettert haben. Und ich hatte ja nun von denen gelernt, glaubt die Parolen nicht. Also durfte ich der Parole nicht glauben. Also war die einzige Reaktion aus Trotz, ich musste dann die Kirche selber kennenlernen. Denn das hatten die mir ja aufgetragen. Und so bin ich bei der Kirche gelandet. Und dann war es wirklich so, dass ich einen wahnsinnig tollen Pastor hatte damals. Und an dem ersten Tag, den wir hatten, Konfirmandenunterricht, wie es bei den Protestanten heißt, hat er so einen Zaubertrick gemacht. 13-Jährige waren wir. Und wenn du dich an deine Zeit als 13-Jährigen zurückerinnerst, nicht Fisch, nicht Fleisch, überraschend viel Körpergeruch und ganz viel Pickel und man weiß gar nichts, mit sich anzufangen. Und
der hat Kanntest uns, du mich da schon?
Das, ja, warst du nicht bei mir in der Konfergruppe? Und da hat er diesen Zaubertrick gemacht, dass er uns alle in den Vorraum der Kirche gestellt hat. Und dann meinte er zu uns, wenn ihr gleich das Zeichen hört, dann kommt ihr rein. Und wir waren natürlich alle so, das ist eine Probe. Ne? Der will gucken, wie wir uns verhalten, um uns gleich auszusortieren, weil Kirche ja viel konnotiert ist mit Angstmacherei und so. Und dann ist er in die Kirche geschlendert, hat atemberaubend laut Popmusik angemacht und kam dann so den Gang zurückgeschlendert. Und wir dachten natürlich, nochmal, der will uns auf die Probe stellen. So, weil Popmusik in der Kirche, das darf man doch nicht. Ne? Wir reden von 96 oder so. Und dann hat er die Tür aufgemacht und hat etwas Wunderbares gesagt. Meinte, herzlich willkommen, das hier ist ab jetzt eure Kirche. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ihr gehört jetzt dazu. Und es war so, für uns 13-Jährige war das so einladend. Und wir durften wirklich alles machen. Wir sind über die Bänke gekraxelt. Ich stand dann da auf der Kanzel und so. Und er stand alleine im Altarraum und hat getanzt. So, und dann liefen so drei Popsongs unfassbar laut. Und am Ende meinte er so, jetzt mache ich den Song gleich aus und dann sucht ihr euch den Ort, an dem ihr euch jetzt am wohlsten fühlt. Und guck mal, was da so ist. Und die Legende sagt, dass ich auf der Kanzel saß. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es war für uns alle, war es ein Ankommen in der Kirche. Es war richtig so, ach, hier dürfen wir sein. Hier müssen wir uns nicht schämen. Kirche hat nichts mit Scham und Beschämung zu tun, sondern obwohl es ein großer Raum ist, sollte er dich nicht klein machen, sondern groß machen. Und so bin ich zur Kirche gekommen.
Was war das für Musik?
Ich weiß, dass der eine Song war Song for Whoever von The Beautiful South.
Okay.
Und ich glaube, dass damals vielleicht Enya im Game war, weil Enya damals groß war.
Und so, wenn tatsächlich dein Platz auf der Kanzel war, dann sagt das ja dann auch schon viel aus so für deinen kirchlichen Werdegang.
Ich bin mir nicht sicher, ob er mir das später eingeredet hat, dass es so war. Ich weiß, ich glaube, es ist eher so Urban Legend-mäßig. Ja, ja, so, du bist dann der Prediger geworden, ja.
Was ist denn dann, also wenn du so Kirche kennengelernt hast, was ist Kirche für dich?
Kirche ist erstmal eine Atmosphäre. Kirche ist etwas, wo wir... Also Kirche hat, ich liebe die viele der Orte, die es sind. Kirche ist für mich aber nicht das Gebäude, sondern Kirche ist eine Art, auf das Leben zu gucken. Kirche und Glaube, wenn man das mal einmal kurz zusammensetzt, und ich weiß, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Glaube, ja, Kirche, nein, Fragezeichen. Mhm. Aber Kirche ist ein Ort, an dem wir uns auf Augenhöhe begegnen können, ohne Masken zu tragen, die wir im Alltag immer aufhaben, weil wir uns auf eine merkwürdige Logik geeinigt haben miteinander, nämlich, dass wir härter arbeiten, um mehr Geld zu verdienen, von dem wir Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir eigentlich kacke finden. Kirche, so wie ich sie leben möchte, ist das Gegenteil dessen. Kirche ist der Ort, an den man kommen kann und anders als ich, ne, ich habe dir das vorhin erzählt, meine Aufgabe ist, mit mir selber gnädiger zu sein und zu sagen, ich bin schon genug, ich muss nicht immer noch mehr arbeiten und Julian Sengelmann darüber definieren, dass Julian jetzt noch einen achten Beruf hat oder so, sondern Kirche ist der Ort, wo ich das nicht brauche, sondern wo man sein kann, wie man ist. So, und das zentrale Wort ist ein hebräisches Wort für mich. In der Schriftensammlung, die wir die Bibel nennen, gibt es das Alte, das Neue Testament. Und im Alten Testament gibt es ein Wort, das heißt Hineni, ein hebräisches Wort. Das heißt, hier bin ich, siehe mich, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Stell dir mal vor, du würdest irgendwo sein und sagen, ich bin jetzt hier. So, das bin ich wirklich. So, ich leg meine Masken ab, ich mach nicht das große Schauspiel, die große Performance, sondern ich bin jetzt hier. Und es ist ein Ort, an dem es Raum gibt für Zweifel. Ich kann das immer nur am besten so sagen, auch wenn wir über Veränderung von Kirche sprechen. Früher, bevor wir die große Weltkirche wurden, als evangelische und katholische Kirchen, waren wir eine jüdische Sekte. Wir saßen im Verborgenen, bis 312, bis zur konstantinischen Wende, saßen wir im Verborgenen, haben uns getroffen und über Leben und Hoffnung und Zweifel gesprochen und uns gefragt, wann denn der Messias endlich zurückkommt, denn wir könnten ihn ganz gut gebrauchen, weil die Welt ziemlich am Arsch ist. So, kommt einem vielleicht bekannt vor heute. Ne? Also sich schamlos im besten Sinne, ich benutze das Wort schamlos gerne, darüber zu unterhalten, was wirklich bei uns los ist unter der Oberfläche. Das ist eine Möglichkeit von Kirche, glaube ich.
Wenn du mir das sagst, wenn du uns das sagst, bist du im Tonfall, weil wir es ja eben von Stimme, ja, merkst du selber, ne?
Ja, absolut.
Und ist dir das, also das ist auch deutlich, deutlich ernster, ein Tick langsamer. Ist dir das Thema Kirche, weil es eben wichtiger ist, weil es dir wichtiger ist, dass du sozusagen da so einen Switch machst?
Genau, ich habe ja so eine, das merkst du auch und ihr alle merkt das nicht, die ihr zuguckt und zuhört, wenn Musik läuft, unterhalten wir uns ja. Ich habe ja zwischendurch eine sehr flapsige Art, ne? Und du hast dann schon gesagt, wenn ich dich so angucke und deine Musik höre, stelle ich mir vor, da sind dann so schmachtende
Frauen. Nein, die habe ich sogar gesehen.
So, die hast du gesehen auch, genau. Es ist schon so, dass man, wenn man mich sieht und wahrnimmt, mich sofort in eine Schublade steckt. Ich erlebe das seit 25 Jahren. Das ist einfach so. Und deswegen verändert sich meine Stimme, wenn ich über Kirche rede, weil es mir auch mit Nachdruck wichtig ist zu sagen, es gibt immer noch mehr Dimensionen, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Nicht nur an meiner Person, sondern eben auch in diesem Leben, was ja häufig sehr schnell getaktet ist und dadurch auch flacher werden kann oder so. Ne? Und genau, meine Stimme verändert sich, weil es mir wichtig ist, ja.
Ankerpunkte heißt das kommende Buch von SWR1 Leutegast Julian Sengelmann, erscheint im Oktober.
1. Oktober.
Hast du das als Theologe geschrieben oder als Julian Sengelmann?
Als beides. Also in aller Kürze, die letzten 5,5 Jahre, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die letzten 5,5 Jahre hatten wir gesamtgesellschaftlich und global ganz schön viel Scheiße am Schuh. Das ist einfach so. Ne? Und wenn du dich mal zurückerinnerst, und die wenigsten Menschen, mit denen ich spreche, machen das, als 2020 auf einmal die Pandemie losging, war unsere Welt auf den Kopf gestellt. Wir sprechen heute gar nicht mehr von der Pandemie. Wir sprechen, wenn es gut läuft in der Aufklärung, sprechen wir über Langzeiterkrankungen. Aber über das Gefühl, das wir damals hatten, als unsere Welt auf einmal Kopf stand, ne, als wir da irgendwie 2 Jahre in Quarantäne waren und ins Testzentrum gelaufen und sind.
Jede
und
Woche neue Ansagen.
Genau, also ne, als Ostern abgesagt wurde und als du dich auch positionieren musstest, bin ich eigentlich systemrelevant. Mhm. Ne, also was das auf einmal mit dem Leben der Leute macht, zufällig, achso, du bist nicht systemrelevant. Ich war als Pfarrer nicht systemrelevant, obwohl wir mehrere Mal die Woche mehrere hundert Menschen auf der Straße versorgt haben mit Liebe und Lebensmitteln und mit Impfungen, als es die dann gab und so. Also so, wir haben die Pandemie nicht aufgearbeitet. Die Pandemie war auch nicht zu Ende. Die wurde abgelöst von dem Einfall Russlands, Putins in die Ukraine. Ne, auf einmal war Krieg in Europa. So, dann gab es Dinge wie Energieknappheit, Ressourcenknappheit, es gab Inflation, es gab große Angstmacherei, rechts wurde immer stärker. Und wir sind von einer Katastrophe in die nächste getappt. Ich nenne das Apokalypsenhopping. So, ne, das haben wir gemacht. Und es gab niemals, und wir sind Menschen, wir sind rhythmisierte Wesen. Ne? Schon in der biblischen Tradition gibt es Gott, der am 7. Tag auf all das guckt, was er gemacht hat und gesagt, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. So, ne? Wir haben das nicht gehabt. Eine Katastrophe hat die nächste abgelöst. So, das ist das Grundszenario. Bei mir in der Familie war es zusätzlich noch so, dass wir leider echt viel von dem, und das klingt etwas ungelenk, aber da spricht meine eigene Hilflosigkeit auch aus mir. Also auch als Pastor Wir hatten viele, viele tragische Trauerfälle. Also wir hatten zwei Suizide in der Familie in der Zeit. Wir hatten viel Krankheit. Wir hatten viel andere Todesfälle. Also wir hatten wirklich so, wir hatten echt richtig viel zu kämpfen, sodass ich fast die Hoffnung verloren habe. Und ich dachte immer, irgendwas in mir, du bist doch auch Pastor, du beschäftigst dich doch auch mit Glauben, so mit Zuversicht. Wie kommst du da raus? So, weil ich war echt ganz schön am Ende. Und dann habe ich gesagt, ich will es versuchen, anders auf meinen Glauben zu gucken, anders auf meine Praxis zu gucken, anders auf Hoffnung zu gucken. Und ich will für mich Dinge analysieren, die irgendwie schlecht laufen. Und so habe ich dieses Buch angefangen zu schreiben. Das Buch ist eine Reise in mehr Zuversicht, in kleine Mechanismen, die meinen Blick auf die Welt verändern können oder in große Fragen, die wir uns als Pastorinnen und Pastoren häufig stellen, für die wir aber meistens nur eine Sprache haben, die eigentlich wenig Leute verstehen.
Also kein Rückblick sozusagen auf die Pandemiezeit, weil Untertitel ist, was dir Halt gibt, wenn das Leben stürmisch ist, und das Leben ist weiterhin stürmisch, für einige noch stürmischer als für andere, und es wird dann auch wieder natürlich Schwankungen im Leben geben, Höhen und Tiefen, dass man da besser mit umgehen kann, mit den Tiefpunkten.
Mhm. Genau. Es geht um sowohl Geschichten, die ich selber erzähle aus meinem Leben, als auch um ganz praktische Handlungsanweisungen oder Tipps, die ich mitgebe. Was kann den Blick auf dieses Leben, auf die Welt, wie sie eigentlich ist, so verändern, dass man daran nicht kaputt geht? Weil, nochmal, wir haben ganz schön viel Scheiße am Schuh gehabt die letzten 5,5 Jahre und haben das immer noch.
Du hast als Theologe, finde ich, eine junge, relativ klare Aussprachen. Du hast eben schon gesagt, viele Dinge in der Kirche machen Angst. Du sprichst dann halt von Scheiße am Schuh. Du hast ein Kapitel in dem Buch, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Fragezeichen, what the fuck. Das kommt wahrscheinlich nicht bei allen klassischen Kirchgängerinnen und Kirchgängern an.
Überraschenderweise kommt das nicht bei allen immer gut an. Weil, also schon die Resonanzen auch auf das letzte Buch,
Glaube sind, ja, Kirche nein.
Genau, warum sich Kirche verändern muss, sind schon häufig auch positiv. Aber natürlich kriege ich auch Zuschriften von Leuten, die sagen, ich komme auf jeden Fall in die Hölle. Und das ist so. Das ja.
Provozierst du gern?
Eigentlich überhaupt nicht. Ich bin total der Harmonietyp, aber zwangsweise provoziere ich, weil sonst kommt keine Diskussion. Aber ich provoziere nicht um der Provokation willen, sondern weil ich das wirklich so empfinde.
Welche Gespräche führst du denn dann in deiner Gemeinde?
Mit Provokation,
ja,
oder?
Ja, zu solchen Themen, also so wie du dich positionierst.
Also ganz, ich bekomme dadurch, dass meine Arbeitsstelle in der Kirche nicht mehr eine klassische Kirchengemeinde ist, das habe ich die letzten 7 Jahre gemacht, sondern jetzt leite ich ein Innovationsprojekt, was viel auch digital unterwegs ist. Das heißt, meine Gemeinde ist sehr digital geworden und sehr, sehr weit verteilt. Und da merke ich ganz häufig, dass es diesen sehr klassischen Gemeindefahranspruch eigentlich doch gibt. Ne? Dass Leute, wenn deren Leben aus den Fugen geraten ist, melden sie sich bei der Pastorin oder bei dem Pastor. Ich kriege ganz viel Seelsorgeanfragen, ganz viel, meine Oma liegt im Sterben, was soll ich machen? Und ich finde das auf der einen Seite wundervoll, wundervoll, dass Leute sich dann bei mir melden oder bei Kolleginnen und Kollegen melden, weil die das Gefühl haben, ach, dafür ist Kirche eigentlich da. Ne? Und auf der anderen Seite kann ich das nicht alles beantworten, leider. Und daran knapse ich auch, ne? Weil Leute sich vertrauensvoll zuwenden und man dieses Vertrauen enttäuscht. Und ich versuche dann immer irgendwie weiter zu vermitteln, aber Leute suchen ja auch Gesprächspartner personell aus. Und deswegen schreibe ich unter anderem in diesem Buch auch, wie es ist, einen Sterbenden zu begleiten. Wie ist es eigentlich, wenn man am Totenbett ist? Warum ist Lasagne eine Antwort auf Trauer? Und um all solche Themen geht's so. Und warum ist es gut, die eigene Beerdigung mal durchzugehen? Ne? Und wie funktionieren Sterbephasen eigentlich? Warum macht man das Fenster auf, wenn jemand stirbt und so?
Ja, Svens, Leute, geht weiter mit Julian Sengelmann, Musiker, Autor. Ich kürze ab so ein bisschen, ne? Es ist echt eine lange Liste, aber halt den Theologen möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil darum geht's jetzt auch so ein bisschen. An was glaubst du? Also das ist ja vielfältig. Glaubst du an den Erfolg deiner Songs, an den Erfolg deiner Bücher?
Nee, ich glaube nicht an den Erfolg meiner Songs. Oder nein, ich glaube an Gott. Also so, und ich glaube auch an, ich glaube daran, dass mein Leben bunter und schöner und reicher und wilder ist, wenn man sich auf das Wagnis mit Gott einlässt. Also es ist relativ einfach. Also ne, wir können uns dazu entscheiden, so zu leben, als würde Gott nicht existieren. Oder wir können uns dazu entscheiden, so zu leben, als würde Gott existieren. Ne? Egal wie du dich entscheidest, es wird dein Leben komplett verändern. So, und was mich manchmal stört, ist, dass Glaube und Wissen einander so diametral entgegengestellt werden, denn die klügsten Denkerinnen und Denker haben längst verstanden, also wir wissen natürlich gar nicht alles, ne? Also wir müssten viel mehr dazu sagen, sorry, das weiß ich nicht, damit müsste ich mich erstmal richtig beschäftigen oder so, ne? Also wir leben in einer Welt, in der es eigentlich schwarz-weiß die ganze Zeit immer proklamiert wird. So, aber mein Glaube heißt, für mich, ich kann das immer am besten beschreiben mit dem Bild der Sonnenbrille. Glaube ist für mich ein bisschen wie eine Sonnenbrille aufhaben. Ich setze auch an schlechten Tagen eine Sonnenbrille auf, weil das Leben ein bisschen anders aussieht. Das heißt nicht, dass man nicht sieht, was passiert. Glaube ist keine Weltflucht, sondern man guckt ein bisschen mit einer bisschen anderen Perspektive auf dieses Leben. Du siehst trotzdem alles, was passiert. Und ich kann meinen Glauben am besten zusammenfassen. Und das ist vielleicht das Kernelement. Ich bin evangelisch. Das Wort Evangelium kommt aus dem Griechischen, heißt Euangelion, heißt gute Botschaft, frohe Botschaft oder gute Nachricht. Wir leben in einer Welt, in der wir, und das ist medial verkürzt, in der wir schlechte Nachrichten die ganze Zeit eingespielt bekommen. Wir glauben daran, dass diese Welt schlecht geworden ist, weil wir schlechte Nachrichten lesen. So, mein Buch beschäftigt sich auch damit, warum das so nicht stimmt. Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht, heißt, mein Auftrag ist es, in einer Flut von beschissenen Nachrichten zu sagen, ey, es gibt auch gute Nachrichten. Das heißt nicht, dass man die anderen leugnet oder nicht alles dafür tun muss, dass die Ungerechtigkeiten in dieser Welt besser werden oder gerechter werden, sondern das heißt, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass es gute Nachrichten gibt in einem Meer aus Scheiße am Schuh. Das ist mein Glaube.
Aber du hast gerade gesagt, du glaubst daran, dass dein Leben bunter und schöner wird. Mhm. Das hast du ja selber in der Hand, da müsstest du ja nicht dran glauben, sondern das machst du ja. Das bringt mich zu der nächsten Frage. Was ist denn dann eigentlich Glaube? Ist es ein, ich kann das schwer greifen, ist es ein Gefühl, ist es eine Handlung?
Das ist eine Haltung. Glaube ist ein Gefühl und eine Haltung gleichermaßen. So, du hast immer hast wundervoll gesagt, und ich verrate das jetzt kurz, weil ich das in ganz vielen Gesprächen
habe. Keine Geheimnisse.
Gar keine Geheimnisse. Ich erzähle dir auch gleich von John Mayer. Aber du hast gesagt, du hast eine Beziehung zur Kirche, aber du gehst nicht mehr häufig hin.
Genau, und so, ne? Genau. Ich bin mit der Kirche groß geworden, war langer Messdiener, die katholische Kirche war es bei mir, und man ist aber da halt immer so von den Eltern aufgefordert, würde ich sagen, hingetrottet. So. Mhm. Und dann hat man das natürlich irgendwann versucht zu hinterfragen, und Glaube ist für mich dann eben nicht verbunden mit dem regelmäßigen Kirchgang.
Und ich bringe das nur deswegen auf, weil in 90% der Taufgespräche, die ich führe, mir die Eltern das sagen. Wir wollen, dass unser Kind getauft wird, wir gehen selber gar nicht in die Kirche und so. Und ich versuche da immer so ein bisschen diese Beschämung rauszunehmen, ne? Weil die Hürde, irgendwie sich wieder darauf einzulassen, wird viel größer, je häufiger wir manifestieren, ich gehe da aber eigentlich nicht hin oder sowas, ne? Und immer in jeder Taufe, in der die Eltern das gesagt haben, sage ich, Glaube hat wenig damit zu tun, primär wenig damit zu tun, ob ich sonntags in die Kirche gehe oder nicht. Glaube, und das mit Verantwortung, mit Überzeugung zu tun, hat was mit Verantwortung und mit Haltung zu tun, mit Lebensführung zu tun. So. Und sich dann auch darauf einzulassen, dass Liebe deinen Nächsten, what the fuck, richtig schwer ist. Ne? Glaube hat was damit zu tun, dass wir immer wieder verstehen, wir lassen uns auf Systeme ein, die eigentlich das Leben kaputt machen. Und Glaube hat was damit, hängt damit zusammen zu sagen, ich hinterfrage diese Systeme. Warum ist es wichtiger, dass wir uns mehr Zeit nehmen, unseren Nächsten zu lieben, auch wenn es super anstrengend und manchmal beschissen hart ist?
Aber wie glaubwürdig sind Kirchen, wenn sie, gucken auf die letzten Jahre zurück, Missbrauchsfälle halt eben nicht ausreichend aufgearbeitet oder gar nicht aufgearbeitet haben?
Genau, überhaupt nicht. Ne? Also so, das ist eine schwierige Frage für mich als auch Kirchenvertreter. Ich kann immer nur sagen, dass meine Bischöfin Kirsten Vers, ne, die in der Nordkirche die Bischöfin ist und die EKD-Ratsvorsitzende, dass die da viel in der Kontroverse ist, auf jeden Fall die Kirche, wie ich sie erlebe. Also auch die, wirklich, weil ich kann nicht an der Stelle zu generalisieren, ja, ja, wäre für mich falsch und schwierig. Die Kirche, in der ich bin, in der ich arbeite, in meiner kleinen Stelle, wir versuchen alles daran zu setzen, rigoros aufzuklären und Prävention zu leisten. Aber das ist ein langer Weg, und wir haben als Kirchen, und da kann man generalisieren, weil die Menschen das dann tun, wir haben ganz viel Glaubwürdigkeit zu Recht damit auch verloren. Oder zu Recht, also, ne, das ist ein ganz schwieriges, großes Thema, das immer weiter Arbeit braucht.
Am Wochenende ging in Rom das Weltjugendtreffen zu Ende. Rund 1 Million junger Menschen aus 150 Ländern oder mehr haben sich da getroffen. Auch Papst Leo XIV. Betete mit vielen Menschen. Ist Glaube, dann vielleicht stellt sich die Frage gar nicht, ist Glaube noch zeitgemäß, deiner Meinung nach?
Absolut. Absolut. Also ich glaube da total. Und nochmal, Glaube hat wenig mit kirchlicher Frömmigkeit primär zu tun, sondern mit einem Blick aufs Leben, der Verantwortung und Haltung bedeutet. Und genau, und ich glaube, dass aber in der Tradition ganz viel Schönheit liegt und dass uns ganz generell, unabhängig von Kirche, gesamtgesellschaftlich nicht geholfen ist, immer nur Dinge gegeneinander zu stellen, sondern zu gucken, wo gibt es Schnittmengen und was können wir alle voneinander und miteinander teilen.
ANNA, Anna von Freundeskreis, auch ein Wunsch hier in S-Fans, Leute, von Julian Sengelmann. Auch irgendwelche besonderen Verbindungen oder Gedanken daran?
Absolut. Max Herre ist der Typ, in den ich, einer der fünf Typen, in die ich verliebt bin, auf jeden Fall. Nach wie vor, ich finde den einen der großartigsten Texter, die wir haben. Damals, auch als das rauskam, war ich 15 und natürlich große Liebe und wie er mit Worten umgegangen ist und die Atmosphäre dieses Songs hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Ich saß in meinem Jugendzimmer in einer Affenschaukel, hab Räucherstäbchen angehabt, Baileys getrunken und Freundeskreis gehört.
Ja. Wow. Ja. Starkes Bild.
Ja, merkwürdig. Ne? Ja.
Du hast eben, während Musik lief, und du hast es eben dann auch in der Sendung kurz angerissen, aber die Geschichte fehlt mir noch. Kirche und der Gitarrist, der Ausnahmegitarrist, John Mayer. Ja. Da musst du mir noch was zu erzählen.
Also meine Form, Kirche anders zu denken, ist vielfältig. Ein Beispiel für mich war immer als Musiker, aber vor allem als Musikfan, wir müssten oder es würde uns helfen als Kirche, mehr von Festivals und von Konzerten zu lernen. Ne? So, und wir können das, ich spiele das immer durch mit John Mayer, wir sind beide gleichermaßen, wir sind beide Riesenfans. Mhm. John Mayer, für alle, die ihn nicht kennen, einer der tollsten Gitarristen und Songwriter und überhaupt auf der ganzen Welt. Alles lohnt sich. So, der Vergleich damit ist so. Wenn John Mayer nach 15 Jahren das erste Mal auf Europa-Tour kommt, was jetzt gerade soweit war, ne? Ich habe das immer verfolgt. Ich war, wann kommt er, ne? Also ich habe darauf hingefiebert. Dann kam er, dann saß ich mit meinen drei Weindorf-Freunden saß ich zusammen und wir haben eine Flasche Riesling getrunken und haben versucht, John Mayer-Tickets zu kriegen. War natürlich ausverkauft so. Aber wir waren dabei, 650 Euro wollten wir zahlen, um nach Paris zu fliegen. Also wir hätten das alles in Kauf genommen. So, dann hätten wir vor Ort ein transformativen Abend erlebt. Ne? Ich hätte gekreischt wie meine kleine Tochter. Ich hätte mir teures Merch gekauft. Und dann wäre ich danach rausgegangen und hätte all meinen Freundinnen und Freunden danach gesagt, wenn ihr das nächste Mal nicht mitkommt, seid ihr dumm. So, dann verpasst ihr richtig was. Ne? Warum können wir von diesem phänomenologischen Aufbau nicht viel mehr als Kirche lernen? So, warum können wir nicht sagen, wir machen die Veranstaltung, die Gottesdienste, bei denen Menschen rausgehen, sagen, das war ein transformatives Erlebnis und wenn ihr das nächste Mal nicht mit dahin kommt, dann seid ihr dumm. So, das habe ich als Blaupause genommen, um ein Format zu entwickeln, das heißt Freitag in der Church. So, wir treffen uns innerhalb Hamburgs in der Innenstadt, treffen wir uns an großen Feuerschalen. Es gibt immer tolle Musik. Die Leute kommen dahin, wir begleiten das medial. Wir machen, wie bei Festivals, machen wir Aftermovies dazu, die so aussehen, dass junge Menschen die auch tatsächlich gucken wollen. Wir stellen große Fragen und reden nicht von oben herab, also nicht von der Kanzel und im schwarzen Talar, sondern auf Augenhöhe am Lagerfeuer miteinander über die großen Fragen des Lebens. Und wir hören einander zu und Menschen, die sich nicht kennen, kommen ins Gespräch miteinander. Und dann sprechen wir ein Gebet und Segen und dann sind zwei Stunden so schnell rum wie hier in deiner Sendung und man hat das Gefühl, ach so. Und dann gehen die Leute raus und erzählen es weiter. Und darüber ist richtig eine Gemeinschaft gewachsen. Da reisen Leute an aus anderen Städten, um diesen Gottesdienst mitzufeiern. So. Und John Mayer ist die Blaupause dafür. So, alles, was ich als Fankultur habe, ne? Weil Fankultur ist eigentlich das Ding, finde ich, können wir viel mehr lernen als Kirche.
Also die Art und Weise, wie sich Kirche auch präsentiert, da geht es zum Beispiel auch SWR1-Hörerin Carina drum aus Engen im Hegau. Sie schreibt, also wir haben morgens hier für dich kurz vor sieben die Anstöße. Das sind kirchliche Gedanken zum Leben, zum Tag. Sagt sie, warum klingen die dann gerne so nasal abgelesen und vorgetragen? Du hattest eben auch schon so einen Predigtton drauf. Das müssen dann aber halt noch viele lernen.
Ja. Ich glaube, das ist ein Veränderungsprozess, ist der ganz viel schon gut funktioniert, aber eben nicht überall. Ne? Und man muss es auch anders sagen, wenn man Radio hört, ne, wenn man deine Stimme gewohnt ist, dann das sind meistens Kolleginnen und Kollegen. Und ich will das nicht klein machen. Die machen einen tollen Job, die aber nicht jeden Tag hier eine Morningshow haben oder ein Gespräch haben oder so. Ne? Das sind jetzt keine Radiostimmen, sondern das sind Pastoren und Pastoren aus Gemeinden, die dann auch mal sprechen.
So. Und es gibt noch eine Reaktion aus der SWR1-Hörerschaft.
Hallo, liebes SWR1-Team. Ich finde euer Gespräch super. Hier ist Annette Müller aus Mauer. Mich hat die Kirche sehr enttäuscht während Corona, weil sie die Türen geschlossen haben. Also da war ich sehr entsetzt. Aber euer Gesprächspartner ist super und es macht Spaß zuzuhören. Und ich bin gespannt auf sein Buch. Vielen Dank.
Ja, die Corona-Zeit, hast du gesagt, damit beschäftigt sich dein Buch auch oder es war Auslöser dafür, war eine schwierige Zeit für die Kirche.
Absolut. Also zu der Zeit war ich Pastor in Hamburg-St. Georg. Das ist der Stadtteil direkt am Hauptbahnhof. Wir haben den Spagat zwischen, da gibt es die mit höchsten Mieten, aber auch die höchste Obdachlosigkeit in Hamburg. Und in diesem Feld, Kirche für alle mit allen zu sein, ist schwierig und in der Pandemie doppelt. Die Auflagen waren, wie sie waren. Was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, dann kommt halt keiner rein, sondern wir gehen raus. Und dann haben wir die Türen zwar zugelassen, haben aber draußen auf dem Kirchhof haben wir dann Gottesdienst gefeiert, haben dann überall so mit Abständen alles hingestellt. Und wir haben auch gesagt, wir gehen in die Einrichtungen, die am meisten betroffen sind. Wenn man sich zurückerinnert, waren das vor allem Leute, die besonderen Schutz hatten, also vor allem ältere Menschen. Wir haben 4 Senioreneinrichtungen bei uns und wir haben dann einen Bollerwagen mit einer großen Musikanlage gepackt, haben eine Querflötistin und einen Gitarristen gehabt und sind dann mit diesem Bollerwagen in die Höfe der Seniorenresidenzen gegangen und haben dann da Gottesdienst gefeiert. Ne? Und dann standen die auf ihren Balkonen oder an ihren Fenstern und haben mitgefeiert. So, und so haben wir es gemacht. Wir haben gesagt, wenn ihr nicht kommen könnt, aber ihr wollt es, dann kommen wir. Und so sind wir durch den Stadtteil gezogen. Ne? Wir haben in der Pandemie organisiert, dass Menschen, die auf der Straße leben, geimpft werden konnten. Menschen, die keine Papiere bekamen, ärztlich versorgt werden durften. Da mussten wir das richtig hart durchkämpfen, auf jeden Fall. Aber es gibt ganz viele dieser Beispiele. Es gibt auch viele Enttäuschungen, wie wir hören und wie es bis heute auch uns nachhängt. Aber ich kann nur für das sprechen, was wir gemacht haben in meiner Gemeinde, das war das.
Helmut Riedel aus Schorndorf hat geschrieben, Kirche ist und war schon seit allen Zeiten eine Möglichkeit, von vielen Angststörungen auszunutzen und als Machtinstrument zu verwenden. Auch Regierungen üben gerne Macht aus mit der Angst der Bevölkerung. Das heißt, je weniger Angst du hast, umso schlechter bist du für die Obrigkeit zu führen. Das ist meine Erkenntnis meines mittlerweile höheren Alters, was ich als Jugendlicher nicht gewusst habe. Ängste haben ist aber ja nicht grundsätzlich schlecht.
Genau. Also Angst ist eins unserer Grundgefühle. Also wir haben, je nachdem wie man rechnet, haben wir 5 oder 7 Grundgefühle. Angst ist eins davon. Die sind alle gleichermaßen gleichwertig. Wir werden aber erzogen, dass es eigentlich nur 2 Gefühle gibt, die wir gut finden, nämlich Freude und Liebe. Mhm. So. Und alles andere, Scham, Ekel, Angst, so Zweifel, das kategorisieren wir so ganz doof. Aber Angst ist was uns am Leben hält. Ne? Angst weist erstmal darauf hin, dass uns etwas wichtig ist oder dass etwas bemerkenswert im wahrsten Wortsinn ist, ne? Wo man drauf gucken muss. So, das heißt natürlich nicht, wenn ich das sage, dass Menschen mit einer Angststörung sagen, oh, jetzt kommt wieder so ein Moderatorentrottel. Es gibt Ängste, da braucht man professionelle Hilfe für und davon gibt es genug. Und das zu stigmatisieren ist eine große, ist vielleicht das, was der Mensch auch schreibt, eine Angststörung auszunutzen oder zu marginalisieren, ist gesellschaftlich und auch in der Kirche ein Riesenthema gewesen. Ich habe vor 15 Jahren auch noch ganz anders über Ängste nachgedacht als heute. Ne? Und eine meiner Aufgaben ist es, das zu entstigmatisieren, zu sagen, Angst ist erstmal ein Indikator dafür, dass was wichtig ist bei uns im Leben.
Julian Sengelmann in SWR1 Leute, danke, dass du da warst. Beeindruckender Auftritt das Schöne ist ja, wir werden dich regelmäßig hier als Stimme in SWR1 Baden-Württemberg hören.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. SWR1.